Du siehst die Welt morgens mit ganz anderen Augen, egal ob Sonne scheint oder es regnet. Und dann mache ich immer eine Sinnesübung beim Spaziergang. Das sind 5 Dinge, die ich sehe, 4 Dinge, die ich höre, 3 Dinge, die ich fühle, 2 Dinge, die ich schmecke, eine Sache, die ich rieche. Und gehe halt so einmal ganz bewusst spazieren. Und ich gehe seit 3 Jahren jeden Morgen die gleiche Route und ich kann immer andere Dinge wahrnehmen.
Mental Health is Body Health. Und das ist der Podcast von mir, Leroy Henze. Und ich spreche vor allem mit Personen des öffentlichen Lebens über mentale Herausforderungen, über ihre Erfolge, über Titel, über Karrieren, manchmal auch über Karrieren, die gescheitert sind. Und das ist eine ganz, ganz spannende Thematik, mentale Herausforderungen anzugehen, sie offen anzusprechen. Und genau das ist der Inhalt dieses Podcasts. Mental Health is Body Health. Ich frage wirklich, wie es den Menschen in meinem Podcast geht. Leroy Henze, Mental Health is Body Health. Und jetzt bleib dran bei der Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Auf geht's, ab geht's. Bis dahin.
Ich habe heute die liebe Michelle Schreiber, kurz Michi Schreiber genannt. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Michi. Cool, dass du die Zeit gefunden hast. Und ich würde erstmal sagen, danke vor allem, dass du hier offen über Themen sprichst, dass du in meinem Podcast bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Also herzlich willkommen.
Danke für die schöne Einladung, das schöne Intro und ich freue mich total. Ich bin gespannt, worüber wir heute sprechen.
Das hoffe ich für die Zuhörer, Zuhörerinnen auch, dass das ein ganz kunterbunter Nachmittag, Abend, Morgen, wie auch immer, wann ihr diese Podcast-Folge hört wird. Du bist für diejenigen, die dich nicht kennen, auf Social Media zum einen sehr präsent und auch sehr bekannt. Aber was ich noch einen Tickel spannender finde als das Social Media Game, ist, du bist Tierschützerin für verwaiste Affenkinder im südlichen Afrika. Du bist Spiegel-Bestseller-Autorin. Dein neues Buch Unter Affen, super spannend, musst du uns auf jeden Fall darüber was erzählen. Vielleicht direkte Einstiegsfrage: Tierschützerin für verwaiste Affenkinder. Wie kann man sich das vorstellen? Also, du darfst gerne mal den Rundumschlag machen zur Erklärung. Du darfst gerne einfach mal frei rausreden, um was es da überhaupt geht.
Ja, ich glaube, die Frage, die sich die meisten dann irgendwie stellen, ist, wie wird man das? Habe ich noch nie bei der Stellenbeschreibung gesehen. Bei der Jobberatung wird mir das auch nicht vorgelegt. Tatsächlich kam das Ganze daher, dass ich mit 18 als Freiwilligenhelferin nach Südafrika gegangen bin. Und ich habe dort im Wildtierschutz gearbeitet und mein Herz an die Affen verloren. Und richtig gecatcht hat es mich, als ich Ziehmama eines kleinen Affenbabys namens Barney wurde. Und Barney meine Welt komplett auf den Kopf gestellt hat. Er hatte so ganz, ganz schwarzes, süßes Gesicht und goldene Augenbrauen und so hellbraune Äuglein, fast orange, herzförmige Nasenlöcher. Und ich dachte, um Gottes Willen, das will ich bis zum Rest meines Lebens machen. Und so habe ich mir angefangen, Dinge aufzubauen, deswegen Social Media, das Bücherschreiben, Kurse, Reden, die ich gebe, Interviews für mich auch so wichtig geworden sind und die Präsenz auf den sozialen Medien. Denn diese verschiedenen Einnahmequellen erlauben es mir halt einfach, mich primär dem Tierschutz zu widmen, vor allem im südlichen Afrika für die Affenkinder. Und was bedroht diese Affen? Das ist die zweite Frage, die dann irgendwie mal kommt, weil wir denken immer, ach, sind doch unsere engsten Verwandten, da geben wir doch bestimmt besonders gut Acht drauf. Und leider ist es ganz anders. Also die leiden wirklich unter einem absoluten Lebensraumverlust durch Landwirtschaft, durch Rohstoffgewinnung, Straßenbau. Das heißt, viele Affen sind in Autounfälle verwickelt, illegaler Handel. Man darf da nur einmal auf Instagram gehen und das Hashtag Monkey eingeben. Man sieht dann mehr Primaten, Affen in Gefangenschaft und Haustierhaltung als in der Freiheit, weil der illegale Handel mit Affen fast so groß ist wie der mit Drogen. Also es
Okay,
ist
wow.
Ein wahnsinniges Problem. Affen als Nahrungsquelle ist das dritte große Problem, was sich viele auch nicht vorstellen können, aber im afrikanischen Raum, vor allem zentral, aber auch südlich oder auch westlich, werden die Affen gegessen, was auch für die Menschen ein Problem ist, weil es halt einfach Krankheiten überträgt. Also Zoonose ist jetzt nichts, was mit Corona um die Ecke kam. HIV ist schon von Tieren, in dem Fall sogar von Affen, auf den Menschen übergegangen. Also es gibt heute HIV unter uns Menschen, weil es im westafrikanischen Raum Menschen gab, die Primaten gegessen haben, die dieses Virus sich getragen haben. Und die Liste der Dinge wird nicht kürzer. Also ich könnte jetzt, glaube ich, 30 weitere Faktoren auflisten, aber das ist, was ich mache. Und ich habe es mir einfach zur Mission gemacht, Tierschutz zum einen für Menschen wieder ein anderes Licht zu rücken. Ich finde, wenn wir an Tierschutz denken, wenn wir an Aktivisten denken, haben viele Menschen Angst, sich damit zu befassen, weil sie Angst haben, dass man ihnen direkt irgendwelche Schockbilder unter die Nase hält, ihnen ein schlechtes Gewissen macht oder sie irgendwie in ihrem Alltag in Anführungszeichen stört und oder nervt. Und ich möchte halt einfach, dass wir Menschen wieder anfangen, uns aus uns heraus mit der Natur, den Tieren und dadurch uns zu verbinden. Weil wenn man Menschen ja fragt, sind super viele Menschen tierlieb. Die haben ja Bock da drauf, wenn die ein Affenbaby in meinen Videos sehen, dann finden das alle ganz süß. Und ich wünsche mir da einfach wieder gesellschaftlich eine andere Haltung zum Thema und bin deswegen mit ganz vielen verschiedenen Sachen dafür losgegangen.
Super, super spannend. Ich finde, oder vielleicht fragen sich das auch viele Zuhörer, Zuhörerinnen, da steckt ja so viel Mut zum einen dahinter, diesen Schritt auch zu gehen und sich darauf zu fokussieren, zu konzentrieren. Und ich finde, Mut ist ein ganz wichtiges Stichwort, weil das gehört auf jeden Fall zu deinen Tugenden, was ich jetzt so mitbekommen habe und natürlich auch wahrnehme aus den sozialen Medien. Und ich nehme mal das Beispiel für ein Affenbaby, alles aufzugeben. Da würden jetzt vielleicht einige sagen, okay, das ist crazy, das musst du uns erklären. Und das klingt erstmal verrückt. Wie hast du das mental geschafft, dein Herz, ja auch auf dein Herz zu hören zum einen, aber auch einfach zu sagen, okay, ich mache das, ich bin mutig genug, weil oftmals hängen ja so viele Zweifel daran oder vielleicht auch Ängste oder Themen, Dinge, wo man sich denkt, ah oh nee, das mache ich echt nicht. Beispiel Job, ja. Einen Job aufzugeben, der einem absolut keinen Spaß macht, ist vielleicht noch eine kleine Hürde von Mut oder eine kleine Form von Mut, aber du hast ja das wirklich das Extreme genommen. Vielleicht magst du uns das mal ein bisschen beschreiben.
Ich möchte erstmal sagen, dass ich mich in all den Momenten nicht mutig gefühlt habe. Ich hatte einfach
Okay.
nur Angst.
Ja.
Und ich war auch verunsichert. Und ich dachte mir, oh Gott, wie kriege ich das hin? Wie schaffe ich das? Ja, eine große Entscheidung, die du natürlich angesprochen hast, ist, dass ich mit 18, anstatt nach 6 Wochen heimzufliegen, in meinem Ehrenamt meinen Rückflug hab's sausen lassen, Studienplatz aufgegeben, Job gekündigt, Freund verlassen. Also so, adios, deutsches Leben. Ich laufe jetzt in Südafrika und kümmere mich um die Affen. Und bin dann tatsächlich auch mehrere Monate geblieben, bis mein Visum ausgelaufen ist. In dem Moment war es eher der Leidensdruck, der mir den Mut geschenkt hat. Und diesen Leidensdruck, den konnte ich so stark spüren und mich auch so sehr reinfühlen, weil ich nicht in einem Umfeld war, was mir meine Emotionen die ganze Zeit schlecht geredet hat. Ich glaube, wir haben ganz oft eine Begeisterung für gewisse Dinge. Und keine Ahnung, ist da draußen vielleicht jemand, die hat eine absolute Passion für Bügelperlen. Ich weiß nicht, kennst du diese Perlenbilder,
Ja,
die du
kenne
setzt
ich.
und bügelst? Und keine Ahnung, vielleicht hat die den absoluten Wunsch, ein Bügelperlencafé aufzumachen, wo Menschen halt einfach hinkommen mit Freundinnen, zusammen Bügelperlbilder machen, die bügeln, sich währenddessen unterhalten. Ich finde die Idee zum Beispiel total cool. Aber jetzt sind ihre Eltern auf einem ganz anderen Trip und sagen, ja, Bügelperlen, was ist denn das für ein Schrott? Das ist ja nur was für Dreijährige. Und dann fangen wir an, unsere eigenen Emotionen, die uns ja leiden, in Frage zu stellen. Ach krass, meine Begeisterung ist falsch. Ach krass, meine Passion ist nicht richtig oder nicht gut genug. Und ich glaube, das war das ganz große oder der ganz große Schlüsselmoment und auch der ganz große Effekt, den ich hatte, während ich in Südafrika war. Mir konnte niemand meine Gefühle schlecht reden oder aus. Ich konnte wirklich mal bei mir bleiben. Das war besonders schön, weil ich mich total auf die Tiere einlassen konnte. Es war aber auch besonders schmerzhaft, weil ich zum ersten Mal gespürt habe, wie sehr man eigentlich wirklich leidet in einem Leben, was nicht einem selbst entspricht. Denn der Gedanke damals, jetzt zurückzugehen und irgendwie all das wie immer zu machen und dass 6 Wochen meines Lebens super besonders waren und der Rest jetzt wieder so verlaufen wird wie für alle andere, das hat mich tief traurig gemacht. Und da kam der Mut her, also nicht wirklich aus der Begeisterung, ich habe dieses Ziel vor Augen im ersten Augenblick, sondern wirklich, okay, wie möchte ich mich eigentlich fühlen? Und nichtsdestotrotz, als ich dann mehrere Monate vor Ort war und zurück musste, bin ich hier in Deutschland die ganze Zeit in diesem Zwiespalt gewesen. Ich habe ja dann trotzdem angefangen, Lehramt zu studieren. Ich habe ja dann trotzdem hier in Deutschland gejobbt. Ich habe ja dann trotzdem, sag ich mal, den Weg gegangen, den meine Eltern von mir wollten. Bis es einen Punkt in meinem Leben gab, da kam schon wieder der Leidensdruck, als ganz, ganz viel eingebrochen ist. Denn der Grund, warum ich zweischneidig gefahren bin, ist, weil ich so dachte, okay, die Tiere, der Tierschutz, das ist für mich Freiheit, da bin ich ich. Aber ich brauche ja irgendwie auch Sicherheit in meinem Leben. Dann dachte ich, gut, wenn ich einen Lehramtsjob mache, ist so eine sichere Basis und dann habe ich irgendwie 6 Wochen Sommerferienfreiheit, 2 Wochen Winterferienfreiheit, 2 Wochen Osterferienfreiheit. Und es gab den Moment, es war vor 4 Jahren, da ist wirklich alles von heute auf morgen zusammengebrochen, was ich mir im Ausland Sicherheit aufgebaut habe. Also mein Opa ist verstorben, mein Papa ist ein paar Tage später schwer an Krebs erkrankt, was unsere Familie zum einen, weil er der Hauptverdiener war, es war finanziell eine absolute Umstellung, weil ich mitten im Studium war. Es war aber auch emotional total die Herausforderung. Habe ich 2 Tage später gekündigt. Meinem
Okay.
Nebenjob, den ich auch hatte, der wirklich gut bezahlt war neben dem Studium. Also ich habe Teilzeit gearbeitet. Das war super flexibel in den Stunden, sodass ich halt reisen konnte. Und dann habe ich halt einfach meine kompletten Uni-Prüfungen verkackt, weil ich halt einfach nicht mehr hingehen konnte. Also ich bin zur letzten Prüfung nicht mal mehr gegangen, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr aufstehen, ich kann nicht mehr weitermachen, ich kann auch nicht mehr in diesem Leben festhalten. Mir wurde bewusst, dass dieses Konstrukt von Sicherheit, was wir alle haben, eigentlich eine totale Illusion ist. Denn gerade dann, wenn wir uns in uns selbst unsicher fühlen, dann bauen wir diese ganzen Dinge auf. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, mich zu fragen, wer möchte ich denn sein? Und ich finde, du hast das Wort Tugend gesagt, das ist ein unfassbar kraftvolles und finde ich weises Wort, von welchen Tugenden, von welchen Charaktereigenschaften möchte ich mich leiten lassen? Welcher Mensch möchte ich sein in diesem Leben? Und als ich mich angefangen habe, mit diesen Fragen zu befassen, da wurde mir erst bewusst, warum ich denn vor 4 Jahren so mutig sein konnte, warum es mir denn in Südafrika bei den Tieren so viel besser geht. Und das war der Punkt, als ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt mal mutig, ich probiere das mal. Ich habe so gesagt, ich gebe mir eine Chance. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das reibungslos geklappt hat, auf gar keinen Fall. Es gab 3000 Riesenhürden, um zu sehen. Jeden Tag kommt eine neue Hürde irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich bin Hürdenläuferin und keine Tierschützerin in manchen Augenblicken. Und trotzdem habe ich gemerkt, ganz ehrlich, man findet entweder Lösungen oder Ausreden. Und vor 4 Jahren habe ich halt einfach gesagt, anstatt Ausreden zu finden, fange ich jetzt an, Lösungen zu finden, um das Leben zu leben, was mir und meinen Werten entspricht.
Der heutige Partner der Podcast-Folge ist Three Bears. Und wer will es nicht bewusst und voller Energie ins neue Jahr starten? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, gerade auch in diesem Podcast. Und vielleicht hast du auch für dieses Jahr schon sportliche Vorsätze und Ziele und du möchtest deinem Körper mal was Gutes tun, dann hat Three Bears genau das Richtige für dich. Three Bears weiß und ich auch, da schließe ich mich vollkommen mit ein, dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Three Bears wurde vor 7 Jahren vom deutsch-britischen Paar Caro und Tim gegründet und dort findet ihr die wohl größte und leckerste Auswahl an Porridge, Overnight Oats, Granola, Haferriegel und Zubehör. Und ich muss sagen, für mich gerade als Sportler ist es auch so wichtig, im Bereich Hafer mit dem darin enthaltenen Magnesium fördert es die Regeneration zum einen, aber lindert auch Muskelkrämpfe. Und wenn du dich sportlich aktivieren möchtest, deinem Körper was Gutes tun willst und voller Energie ins neue Jahr starten willst, dann bist du bei Three Bears richtig. Denn alle Produkte sind ohne Industriezucker, vegan, nachhaltig und made in Germany. Und damit du jetzt auch die Ware bestellen kannst, habe ich einen Rabattcode für dich. Mental12, Mental12, super einfach. Ich schreibe es dir alles in die Shownotes mit rein. Du darfst nur noch in den Online-Shop gehen und bestellen. Kein Mindestbestellwert. Also ich würde sagen, wenn das kein Angebot ist, dann weiß ich auch nicht. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Bestellen. Dann kommst du direkt zurück zur Podcast-Folge und viel Spaß bei der Podcast-Folge weiterhin. Cool. Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mich hat das gerade so, was du erzählt hast, so ein bisschen daran erinnert, in der Psychologie gibt es ja so, ich sag mal so im Fachjargon, drei verschiedene Begriffe und das finde ich so spannend, weil das passt exakt. Also viele haben vielleicht schon mal was so generell von Interozeption, Exterozeption und Neurozeption gehört und das finde ich so spannend. Also gerade das, ohne zu fachsimpelig zu werden, aber es hängt eigentlich damit zusammen, was du quasi oder was du innen fühlst oder ob du von außen geleitet wirst. Und dieses Zusammenspiel, also Neurozeption, ist quasi das Zusammenspiel aus dem, wie du dich innerlich fühlst, was du innerlich merkst und spürst, ob du dich wirklich kennst, ob du dich innerlich wirklich zu schätzen weißt. Und das von außen, was von außen kommt, das ist oftmals bei Kindern oder bei Personen, die immer von außen geleitet werden, ganz stark zu sehen, weil sie dann oftmals Dinge tun, das hast du, finde ich, hervorragend beschrieben, die sie eigentlich vielleicht gar nicht wollen. Und einfach das nur machen, quasi von außen immer getrieben wurden, das zu machen. Also bestes Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein bisschen in Deutschland, in der heutigen Gesellschaft auch schwer zu begreifen für viele, aber sie machen oftmals das, was die Eltern und Großeltern und Familienmitglieder als Sicherheit empfinden. Und erst dann, das finde ich so spannend, um den Bogen zu schlagen, wenn es nicht mehr so sicher ist oder nicht mehr so sicher scheint, aufgrund von Pandemie, aufgrund von der Umstände, die du beschrieben hast, erst dann fangen sie an zu zweifeln. Und das finde ich so verrückt eigentlich, weil es ist nicht das Wichtigste zu verstehen, was möchte ich eigentlich, was wird von ihnen, von mir heraus verstanden, was finde ich so, so wertvoll. Nein, es ist immer erst das, was andere wollen. Und ohne da jetzt zu philosophisch zu werden, aber das finde ich ist schon ein spannender Punkt. Also von daher finde ich das großartig, dass du das auf jeden Fall ganz offen teilst. Und vielleicht, um anschließend an dieses Thema nochmal auf deine Social Media Reichweite zu kommen, weil ich finde, das hängt ja auch eng miteinander zusammen. Vielleicht darfst du uns da auch mal ein bisschen so einen Insight geben. Du hast natürlich eine wachsende und große Reichweite auf Social Media. Das suggeriert ja erstmal einen Input von außen, weil du wirst ja immer fremdbestimmt in einer gewissen Form. Also du vielleicht empfindest du Druck, vielleicht auch nicht, etwas posten zu müssen oder ein bisschen einfach mal präsent zu sein. Aber ich finde, du machst das ganz clever, weil du hast für dich, habe ich das Gefühl, diese Art Druck auch in eine Kraft umgewandelt. Vielleicht magst du uns dazu mal ein bisschen was erzählen, wie das ist, mit so einer großen Reichweite Leuten auch zu verklickern, dass es so wichtig ist, auf sich zu hören.
Ja, also zum einen spüre ich gar nicht so krass den Druck, was teilen zu müssen. Einfach aus dem Punkt, wenn ich 3 Tage gar nichts posten will, poste ich nichts und zeige mich auch nicht
Schön.
in der Story. Also ich bin ja gar nicht hauptberuflich Influencerin, sondern es ist eher so, dass ich diesen Kanal als Inspiration sehe. Und ich sehe den Kanal sowohl als Inspiration, was zu konsumieren, als auch mal tagelang nichts von mir zu hören. Ja, ich muss jetzt auch nicht jeden Tag Michi sehen. Und was halt einfach ist, ich habe mittlerweile gemerkt, oder ich habe gemerkt, dass was mir manchmal so Druck bereitet hat, war, wenn natürlich Inhalte rauskommen, solltest du einen Post und eine Story zu den Inhalten anfertigen, damit die Leute überhaupt sehen, dass da was ist. Und es gibt aber einfach Tage, zum Beispiel, ich habe auf meinem Privathandy kein Instagram, wo ich diese App auch nicht öffnen will. Also ich weiß, es gibt super tolle Accounts, die liebe ich, aber ich möchte ganz bewusst konsumieren. Und jetzt gibt es mittlerweile super Tools, mit denen dass man das auch vorplanen kann. Aber als ich gemerkt habe, ganz ehrlich, es stresst mich, mir auf meine To-Do zu schreiben, jetzt auf Instagram gehen, den Post zu machen, das hochzuladen, habe ich mich gefragt, was sind die Aufgaben, die ich auslagern will? Und ich habe ja eine Werkstudentin, die mich unterstützt, und das habe ich abgegeben. Da habe ich einfach gesagt, okay, das wird Teil deines Aufgabenbereichs. Und ich finde, wir sollten uns einfach immer fragen, was entspricht mir und was entspricht mir nicht, und da eine gute Balance finden. Man sollte aber nicht den lieben langen Tag, den eigenen Tag dokumentieren, nur um es anderen recht zu machen oder nur um es anderen zu zeigen, weil ganz ehrlich, so wichtig ist dein Tag eigentlich auch nicht, als dass die Leute merken würden, wenn du mal einen Tag nichts gepostet hast. Also ich habe 3 Tage nichts posten und es fällt niemandem auf. Und wenn ich dann wieder sage, hallo, guten Morgen, freuen sich die Leute. Social Media ist so kurzlebig, dass du dir auch erlauben kannst, einfach mal weg zu sein. So, ich glaube, der meiste Druck kommt da wirklich von uns selbst. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass ich halt mit dem Kanal, der halt weiter wächst, eine Verantwortung auch für das Thema angefangen habe. Und da war halt meine beste Lösung, mich zu fragen, okay, wenn ich nicht jeden Tag aktiv auf Social Media sein will oder mich das auch irgendwie so Kleinstaufgaben auf Social Media manchmal ein bisschen stressen oder andauernd die Kommentare zu beantworten. Manchmal mache ich das super gerne, manchmal will ich eine ganze Woche keine beantworten. Da habe ich mir einfach Hilfe ins Boot geholt und halt einfach ehrlich kommuniziert, hey, in der Stellenbeschreibung, ich bin so ein bisschen flexibel, was das manchmal angeht. Manchmal freue ich mich total, manchmal antworte ich auch eine Woche halt einfach nicht auf Dinge, je nachdem, wie es für mich passt. Kannst du mich da entlasten? Kannst du mich da unterstützen? Und man findet halt auch immer Leute, die gut zu einem passen und einem da helfen können. Und so würde ich einem das immer empfehlen. Und ja, gleichzeitig, Leute, Social Media ist auch einfach nur Social Media. Also es ist im Endeffekt eine virtuelle Welt und auch das sollten wir uns bewusst machen, ist ein wahnsinnig tolles Tool für mich, mittlerweile diese Arbeit zu teilen. Und es ist auch einfach nur eine App. Also es ist auch einfach nur eine App auf dem Handy. Deswegen, ja,
Okay,
habe ich da,
spannend.
glaube ich, angefangen, sehr viel Distanz zu aufzubauen. Ich freue mich über die Community und ja. hole mich da eigentlich immer wieder gut auf den Boden der Tatsachen zurück. Und ich finde es ganz witzig, weil ich finde unseren Account gar nicht so groß.
Okay. Ja, du, aber ich sag
Oder
mal
irgendwie so
so.
Perspektive. So. Ich denke mir immer, ach, wir sind so ein kleiner, süßer Account.
Ja, aber es gibt ja schon noch Menschen, die das vielleicht nicht so kennen, dass man so eine Reichweite mit 30.000 plus hat, ne? Finde ich mal spannend, auch wie du sagst, diese Perspektiven und diese Sichtweisen, super, super spannend. Und ich glaube, da ist einfach so das Thema, wie du es richtig gesagt hast, gesunde Distanz finde ich immer sehr, sehr schön. Also von daher, ja, super, super spannend. Okay, was ich vielleicht nochmal ganz spannend finde, was sich vielleicht auch viele Zuhörer, Zuhörerinnen fragen, kannst du uns erklären, wie ein Tag bei dir aussieht? Wie kann man sich einen Tag bei dir vorstellen?
Es gibt keinen normalen Tag bei mir.
Frage
Punkt.
beantwortet.
Ich glaube, das, was halt bei mir immer gleich ist, ist meine Morgenroutine.
Schön. Was hast du
Das
da
ist halt,
für Routinen?
ja, ist immer gleich. Im Prinzip stehe ich auf, mache mich halt ganz in Ruhe im Bad fertig. Manchmal höre ich Affirmationen, manchmal Lieder, die ich mitsinge, manchmal auch einen Podcast. Also ich gucke immer morgens, worauf ich Bock habe. Und das Erste, was ich mache, wenn ich fertig bin im Bad, ist spazieren gehen. Und das auch alleine. Ich habe einen Hund, der kriegt erst den zweiten Spaziergang mit. Und in diesem Spaziergang ist es wirklich so, ich gehe raus, ich mache Augen zu, komme bei mir gerade einmal in meinem Körper an und dann mache ich Augen auf. Und ich finde, diese kleine Übung, Augen zu, einatmen, zu sagen, ich bin jetzt präsent und Augen öffnen, du siehst die Welt morgens mit ganz anderen Augen, egal ob Sonne scheint oder es regnet. Und dann mache ich immer eine Sinnesübung beim Spaziergang. Das sind 5 Dinge, die ich sehe, 4 Dinge, die ich höre, 3 Dinge, die ich fühle, 2 Dinge, die ich schmecke, eine Sache, die ich rieche. Und gehe halt so einmal ganz bewusst spazieren. Und ich gehe seit 3 Jahren jeden Morgen die gleiche Route und ich kann immer andere Dinge wahrnehmen. Und da auch in dieser Aufmerksamkeit zu bleiben, auch wenn der Alltag vielleicht gleich oder ähnlich ist, finde ich super wichtig. Danach komme ich zurück in mein Büro. Also mein Büro ist auch gleichzeitig so meine Lese- und Wohlfühlecke und mache hier immer so ein 6-Minuten-Stretching für meinen Körper, weil ich sitze natürlich je nach Tagesform viel. Also in Deutschland, wenn ich in der PR-Arbeit bin, sitze ich wahnsinnig viel und bin dann auch nicht von so einem Bildschirmnacken verschont. Das heißt, ich mache erstmal morgens 6 Minuten Good Morning Stretch, um meinen Körper wach zu machen, mich mit meinem Körper zu verbinden. Danach meditiere ich, manchmal geführt, manchmal einfach nur mit meiner Atmung. Und dann schreibe ich mir wirklich auf, was ist die Intention für den Tag, worauf darf ich heute besonders achten, schaue mir nochmal meine Termine an. Und das hilft mir einfach in einem ganz anderen Bewusstsein, in den Tag zu starten, aber auch durch den Tag zu gehen. Jeder Tag ist, wie ich sagte, anders. Also auch heute oder die letzten Wochen ist super PR-lastig. Führe viele Gespräche, ich gebe viele Interviews, ich schreibe viele Artikel. Es gibt aber auch Zeiten, da bin ich fast nur wissenschaftlich aktiv. Also es gibt Zeiten, da mache ich wissenschaftliche Auswertungen. Letztes Jahr habe ich bei einer Auswertung zum Thema Trophäenjagd gemacht. Das heißt, dann sitze ich teilweise da und analysiere halt Kommentare. Manchmal bin ich viel im Verein tätig, aber auch in den Wintermonaten ja immer in Südafrika vor Ort. Das heißt, da ist mein Alltag dann wirklich früh aufstehen, Tiere füttern, Gehege reinigen, Felder ernten, Tiere retten und auch beschlagnahmen, um Weltbildungsprojekten mitwirken. Und dadurch, dass mein Alltag aber immer so unterschiedlich ist, ist es so wichtig, meine Morgenroutine mit dahin zu nehmen, wo ich bin. Und was mir sonst einfach so gut tut, ist Bewegung und Sport. Also ich bin eine absolute Sportliebhaberin, gar nicht so übermotiviert. Also ich habe jetzt kein Sixpack, Leute. Ich finde es nicht so die will nicht voll die Kante. Aber mir tut Sport einfach gut. Also mir tut es einfach gut, mich zu bewegen. Mir tut es einfach gut, meinen Körper zu bewegen. Und ich muss auch sagen, Sport ist für mich eine unfassbar wichtige oder ein unfassbar wichtiger Bestandteil auch für mentale Stärke. Also ich kann auch mal verrückt sein und wenn ich so wirklich merke, da bin ich so ein bisschen rigoros mit mir. Wenn ich so merke, ich kann sehr wehleidig werden, weil man muss auch sagen, im Tierschutz arbeitet man natürlich auch mit teilweise sehr krassen Fällen und krassen Projekten und auch krassen Rückschlägen. Also die versterben Tiere, es werden Gesetze erlassen, die erlauben, dass Tiere weitergeschossen, mehr geschossen werden, dass Leute, die was auch immer machen, nicht verhaftet werden. Also ganz, ganz viele Dinge, die einen auch wirklich belasten können. Und dann kann es für mich auch manchmal so sein, dass ich so dieses Gefühl habe, ich schaffe das alles nicht. Was ich dann mache, ist der Top-Tipp für alle, die sich gut in den Arsch treten wollen, ist, Ich weiß ja, jeder Weg ist lang und mein Tierschutzweg ist auch lang. Und wir vergessen häufig, dass ein Weg länger ist und dass wir das Ziel nicht immer sehen können. Und dann sage ich immer zu meinem Mann Marc, Marki, ist wieder so weit? Du musst mich irgendwo rauslassen. Und dann entweder lässt er mich mit meinem Fahrrad irgendwie irgendwas zwischen 60 und 100 Kilometer vom Wohnort raus oder irgendwas zwischen 20 und 30 Kilometer zu Fuß. Dann laufe ich oder ich fahre mit dem Fahrrad zurück. Also ich jogge dann wirklich zurück. Und manchmal suche ich mir wirklich extra die Routen mit dem Rad aus, die fiesesten Berge haben. Warum? Ich komme in dieser Zeit, das ist dann ein Sonntag, den verbringe ich nur mit mir. Ich lasse alle meine Gedanken raus, aber du kannst dich gedanklich nicht 6 Stunden laufend im Kreis drehen. Es funktioniert nicht, kann ich allen versprechen. Aber was halt einfach ist, ist, natürlich habe ich da keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock, 21 Kilometer zurück nach Hause zu joggen. Auf gar keinen Fall. Wenn man mich fragen würde, willst du das gerne machen? Würde so alles in mir sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich will das nicht. Aber wenn ich da sitze, dann gibt es keinen Weg nach Hause. Mein Mann kommt mich nicht holen, das weiß ich. Der
Ja,
einzige
spannend.
Weg an mein Ziel ist, weiterzugehen und weiterzumachen und da auch zu sehen, Wege haben. Täler, Wege haben Pfade. Manche Passagen, wenn ich zurückjogge, sind super schön, andere finde ich total hässlich. Aber diese Bewegung und dieses Learning mit meinem Körper, das ist so wichtig und gleichzeitig baut es so viel Selbstvertrauen auf, weil es gab noch keinen Weg, den ich nicht geschafft habe.
Cool.
Also, Marc hat mich mal über 100 Kilometer von zu Hause mit dem Fahrrad weggesetzt und dachte so, boah, hoffentlich schaffst du das. Und dann kam aber mir, natürlich schaffe ich das, natürlich kann ich das schaffen. Und es war ein scheiß heißer Tag, alter Schwede. Es
Wow.
war so kackheiß. Ich hatte halt immer 5 € mit, um mir schon irgendwo was zu trinken zu holen. Es war so warm. Und irgendwann, ich bin von der Eifel bis nach Trier gefahren. Das lässt sich schön über den Radweg fahren, aber es waren irgendwie 111 Kilometer. Kam ich dann nach 7 Stunden oder 6 Stunden auf meinem Rad da an. Und ich war so motiviert. Ich so, ich hätte noch 150 fahren können. Ich kann alles schaffen, wenn ich es will. Und das, glaube ich, vergessen wir auch manchmal, uns selbst herauszufordern. Und da muss es ja nicht immer die Lebensentscheidung sein. Macht wirklich spielerische Herausforderungen für euch. Und für mich ist da Sport im Kleinen, aber auch so richtige Herausforderungen im Großen. Und da natürlich immer an die eigene Körpergrenze gehen. Ich fahre viel Fahrrad, ich jogge viele Kurzstrecken, irgendwie zwischen 5 und 10 Kilometer. Das heißt, ich weiß da auch schon, was mein Körper kann und welches mein Körper nicht kann. Aber Bock habe ich da nicht immer drauf.
Aber es ist ein spannender, also echt ein cooler Tipp, muss ich sagen. Ja, danke fürs Teilen. Wow. Okay, was ich nochmal spannend finde, du hast es ganz kurz angesprochen, das große Thema Buch, das große Projekt Buch. Ohne da jetzt zu spezifisch auf die einzelnen Schritte einzugehen, aber du musst uns unbedingt davon erzählen. Was ist zum einen die Idee im Allgemeinen gewesen, Bücher zu schreiben, zu verfassen, das zu kreieren und einfach auch wirklich da wieder vielleicht auch den Willen zu haben, das durchzuziehen und nicht nach Seite 3 aufzuhören und zu sagen, okay, Buchprinzip habe ich keinen Bock mehr, ich weiß, ich habe keine Ideen mehr, ich lasse es einfach sein, weil da hängt schon extrem viel dahinter natürlich. Ja, berichte einfach gerne mal, was ist das Prinzip und wie hast du da auch vielleicht für dich deine eigene Stärke gesehen und genutzt?
Ja, total gerne. Also, mein erstes Buch war tatsächlich ein Arschtrittprojekt. Ich hatte auch, wie so ganz viele, schon mal 150 Buchideen. Ich habe mein erstes Buch mit 11 angefangen zu schreiben. Als Mädchen, als ich ein kleines Mädchen, als junges Mädchen, habe ich auch gerne oft gesagt, ich würde gerne Schriftstellerin werden, weil ich so viele Geschichten in meinem Kopf habe. Aber ich habe nie die Bücher zu Ende geschrieben. Und dann vor den besagten 4 Jahren, also vor 4 Jahren war es dann so, dass ich so sagte, okay, wenn ich jetzt wirklich für dieses Thema losgehen will, dann muss ich lernen, die Sachen durchzuziehen und dran zu bleiben. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, was ist das, was ich schon immer machen wollte? Habe ich mich selbst gefragt, dann habe ich gesagt, ich wollte immer ein Buch schreiben. Dann habe ich gesagt, 4 Wochen, Michi, 4 Wochen hast du Zeit und dann ist dieses Buch geschrieben. Und ich glaube, wir überschätzen, wie viel Zeit es wirklich braucht, ein Buch zu schreiben.
Absolut,
Wenn du
ja.
dich jeden Tag hinsetzt und 5 Seiten schreibst, 5 Buchseiten, hast du nach 10 Tagen 50 Buchseiten, hast du nach 20 Tagen 100 Buchseiten und du merkst, das Durchschnittsbuch hat 250 Seiten, dann ist ein Buch relativ schnell geschrieben. Es ist nicht die Menge, die wirklich beschwerlich ist, sondern dass wir einfach nicht dranbleiben. Und da hilft mir einfach, wenn ich ein Projekt habe, dieses Projekt auch zu priorisieren und wirklich zu sagen, ich bleibe jetzt dran, jeden Tag. Man muss vielleicht auch nicht seitenmäßig schreiben, man kann auch sagen, jeden Tag eine halbe Stunde und dann gucken, was kommt. Und so habe ich es tatsächlich geschafft, das erste Buch in 4 Wochen zu schreiben. Ich war sogar 2 Tage zu früh fertig und saß dann da einfach und dachte, wie cool, jetzt habe ich ein Buch geschrieben. Da habe ich direkt die Danksagung verfasst und direkt irgendwie die Anmerkung für alles andere und dachte, ja gut, dann habe ich ja nur 2 Tage Zeit. Und das zweite Buch, das was jetzt rauskommt, das erste kam ja schon vor 2 Jahren raus, das war tatsächlich ein Beziehungsprojekt. Das sollte eigentlich gar kein Buch werden. Oder das war jetzt nicht als Buch angedacht, sondern mein Mann und ich, wir leben ja viel in Fernbeziehung. Dadurch, dass ich die Wintermonate ja immer in Südafrika bin. Und dann haben wir so gedacht, hey, was ist sowas, was wir machen können? Was ist ein schönes Projekt? Weil die ganze Zeit im Zoom-Raum hängen und sich selbst zu sagen, okay, ich habe heute Spaghetti gegessen, ich habe
Ja,
heute Lachs
absolut.
gegessen, das ist. Dann geht eine Beziehung auch schnell über die Ferne einfach kaputt. Also haben wir gesagt, das ist das Projekt. Und ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Wie ein einziger Tag. Die Frauen unter uns, die werden ihn kennen. Das ist ein Liebesfilm. Und da ist ein ganz altes Paar. Und dieses Paar hat sich während der Lebzeit immer Briefe geschrieben zu besonderen Ereignissen. Und irgendwann ist die Frau im Altersheim, wird dement und der Mann liest ihr die Briefe vor. Und dann haben Marc und ich diesen Film geguckt. Und dann dachte ich, hast du Lust auf ein Projekt? Und Marc so, ich weiß noch nicht genau, was kommt, mal sehen. Und dann habe ich gesagt, wie cool wäre es einfach, wenn wir für uns unsere Flitterwochen verschriftlichen. Wir haben uns jetzt entschieden, dafür loszugehen, für den Tierschutz. Und wie cool ist es wirklich, auf diese Zeit zurückzuschauen, wenn wir irgendwann mal 90 sind und zu sagen, oh Gott, so hat alles angefangen, so war unsere erste Reise. Weil man vergisst so viel auch. Man möchte es nicht vergessen, aber man vergisst die kleinen Details einfach. Und dann haben wir gesagt, gut, das machen wir das nächste Mal, wenn du vor Ort bist. Und dann wollten wir zuerst das zusammenschreiben, also jedes Kapitel zusammen. Und wir haben direkt mal festgestellt, dass wir die Flitterwochen etwas unterschiedlich wahrgenommen haben. In gewissen Situationen. Also gewisse Situationen habe ich mich als sehr geduldig empfunden und Marc hat mich als wahnsinnig ungeduldig empfunden. Und wir wollten dann irgendwie schreiben. Und Michi war in dieser Situation besonders geduldig. Und Max, und du warst ungeduldig. Ich fand mich sehr geduldig in der Situation, verhältnismäßig, wie trottelig du dich angestellt hast. Und so doof habe ich mich gar nicht eingestellt. Dann haben wir so gesagt, irgendwie ein gemeinsames Buch, das wird schwierig. Und dann haben wir es so gemacht, dass ich die Geschichte geschrieben habe und Marc hat jedes Kapitel kommentiert. Und das war so ein witziger Prozess damals, während wir das zusammen gemacht haben, wo wir so viel gelacht haben, auch nochmal miteinander und Dinge wahrgenommen haben und auch gemerkt haben, wie hat das Gegenübers wahrgenommen. Und dann lag das ehrlicherweise 2 oder 3 Jahre als Word-Dokument auf meiner Festplatte.
Okay, wow.
Also, das ist schon voll lange geschrieben. Und dann war es aber so, dass das erste Buch ja relativ erfolgreich war und dass ich dann dachte, ja, also ich glaube, man könnte da auch ein Buch draus machen. Da habe ich mal so geguckt, wie viele Buchseiten das sind. Dann waren das irgendwie 260 Buchseiten. Dann dachte ich, okay, dann gucke ich jetzt mal, ob da jemand Bock drauf hat. Und
Ja,
so
cool.
kam es zum zweiten Buch, um ehrlich zu sein. Also das eine war eine Challenge, das andere war ein Projekt, aber das, was sich in beiden Schreibprozessen wirklich vereint hat, ist, dass wir kontinuierlich dran geblieben sind und jeden Tag was gemacht haben und auch nicht diesen Druck hatten, dieses Buch muss 1.000 Menschen erreichen oder dieses Buch muss ein Bestseller werden oder dieses Buch muss perfekt sein, sondern es waren einfach erstmal Projekte, um es zu machen. Ich glaube, darum geht es, weil ganz ehrlich, wenn man sieht, wie die Rohfassung ist und wie viele Kommasetzungsfehler ich da drin hatte und dass die Lektorin auch an manchen Stellen anmerkt, hey, hier müsst ihr nochmal einen Absatz schreiben, damit man das besser versteht oder hier, das können wir kürzen. Du bekommst später Unterstützung, um das wirklich richtig, richtig gut zu machen. Viel wichtiger ist einfach wirklich einen Rohdiamanten zu liefern, eine Geschichte, die du zu Ende gebracht hast und mit dem Verlag zusammen, mit der Lektorin, mit der Korrektorin schleifst du das Ganze nochmal. Deswegen, es muss gar nicht perfekt sein. Einfach machen und damit losgehen.
Cool. Ja, aber das ist, also ich habe gerade so ein bisschen geschmunzelt. Das können die Zuhörer natürlich nicht sehen, aber ich habe ja so ein ähnliches Projekt und in diesem Projekt sitzen wir ja hier gemeinsam. Das Podcast ist genauso ein gleiches Projekt, weil es ist zwar kein Verschriftlichen, aber es ist ja eine Form von Dranbleiben. Also, was meint siehst du, wie viele Menschen mir in Folge 1, Folge 2, Folge 3 gesagt haben, warum machst du eigentlich zwei Folgen pro Woche? Warum machst du nicht eine Woche, eine Folge pro Woche wie jeder? Sag ich, ja, gut, aber ich fühle mich damit gut. Ich finde, ich schaffe das noch. Ich kann das handeln und das funktioniert und ich entwickle mich immer weiter. Und das ist ja auch die doppelte Möglichkeit, Menschen zu erreichen. Und immer doppelte Anzahl auch an Personen, die ich in meinem Podcast einladen kann. So, und jetzt kommt mittlerweile natürlich so, ja, cool, dass du das weiterhin auch durchziehst. Und einfach dieses Verständnis dafür zu haben, es einfach zu machen so. Und ich glaube, das ist echt ein wichtiger Tipp, den man auch den Leuten hier mitgeben kann. Klar, es ist nicht immer einfach, aber wenn ihr daran Spaß habt und wenn euch das irgendwie gefällt und wenn ihr Lust habt, immer weitermachen, immer weitermachen. Das ist so, so wichtig und so cool. Also von daher finde ich stark. Ich habe zum Abschluss noch zwei Fragen. Die eine Frage packe ich ein bisschen beiseite, weil das eine Frage ist, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Also hast auch du die Möglichkeit, diese Frage zu beantworten. Was mich nochmal interessieren würde, vielleicht auch einige Zuhörer, Zuhörerinnen, wo siehst du dich denn persönlich in den nächsten Jahren? Das ist so ein bisschen wie bei einem Gespräch für so einen Job, aber wo würdest du dich gerne oder was würdest du wirklich brennend oder was würde dich brennend interessieren, was würdest du wirklich liebend gerne nochmal machen?
Ja, beruflich gesehen ist ja mittelfristig das große Projekt, die eigene Auffangstation aufzubauen. Ich unterstütze ja aktuell vier verschiedene Auffangprojekte im südlichen und östlichen Afrika. Wir möchten aber, also ich und mein Mann Marc, langfristig unsere eigene Auffangstation im Westkap aufbauen, weil vor Ort gibt es gerade kein Auffangprojekt. Wahnsinnig viele Tiere, die beschlagnahmt und verletzt sind, werden halt einfach eingeschläfert, weil es nicht so niemanden gibt, der sie aufnimmt. Und deswegen ist das das mittelfristige berufliche große Projekt. Aber ich sehe mein Leben immer so ganz bunt. Also ich habe tausende Ziele. Oh Gott, wo sehe ich mich? Ich sehe mich an den verschiedensten Orten der Welt tauchen. Und ich sehe mich in meiner eigenen Auffangstation. Ich sehe mich mit weiteren Büchern. Und vor allem sehe ich mich einfach ausdrücken. Also das ist für mich somit das Wichtigste geworden, mich als Mensch, der ich bin, auszudrücken. Das kann ich mittlerweile beruflich, das mache ich aber auch privat. Und bei mir hat das wirklich ganz, ganz viel damit zu tun, Dinge in der Natur zu erleben, mit Tieren zu sein, abenteuerlich auch. Also das ist so das, wo ich mich sehe. Deswegen glaube ich, dass mein Leben ein Abenteuer ist und bleibt. Aber das große Ziel, also das größte mittelfristige Ziel, die ganz große Vision, die ich jetzt erstmal umgesetzt werden darf innerhalb der nächsten 3 Jahre, ist die eigene Auffangstation. Und da freue ich mich auch schon sehr, sehr doll drauf, auch wenn das ein absolutes Mammutprojekt ist, an dem wir ja auch schon 1,5 Jahre mit den Genehmigungen arbeiten, ist es was, wo ich einfach weiß, wenn das steht, das ist was, was mich, aber auch Marc mit so viel Stolz erfüllt und auch Dankbarkeit, weil es ein sehr, sehr wichtiger Ort für viele, viele Tiere wird. Und da freue ich mich einfach drauf. Tiere sind halt cool.
Toll. Ja, klingt richtig spannend, richtig super. Muss uns auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten. Vielleicht gibt es dann in 1,5 Jahren nochmal so eine Revival-Podcast-Folge, wo dann so
Dann
aktuell.
gib mir
Okay,
zwei.
zwei. Gut, gebe ich dir. Sehr schön. Welchen Podcast-Gast würdest du denn in diesem Podcast gerne einmal hören? Weil du sagst, ist so eine spannende Persönlichkeit, muss ich auf jeden Fall unbedingt mal in diesem Podcast hier haben.
Boah, es gibt so viele spannende Persönlichkeiten, nur eine.
Ja, du kannst auch mehrere nennen. Ich weiß halt nur nicht, das erhöht die Chance, dass diese Person vielleicht schon mal in meinem Podcast war.
Okay, also ich glaube, ein Mensch, den ich sehr, sehr weise finde und von dem ich auch viel lernen konnte, ist John Strelecki. Ich mag seine Bücher und auch ich höre ihm gerne zu. Also auch wenn er Interviews hat, finde ich, dass er die Gabe hat, relativ komplizierte Dinge sehr vereinfacht darzustellen, auch wie es einfach gelingt, ein zufriedenes Leben zu führen. Deswegen finde ich ihn total spannend, so als großen Namen in Anführungszeichen. Und nee, ich glaube, ich bleibe bei John.
Okay, schön. Danke auf jeden Fall für den Tipp. Ich bin gespannt, was sich da ja rausentwickeln lässt. Sehr cool. Ich würde dir zum Abschluss gerne noch die Bühne überlassen für 30 Sekunden, eine Minute, dass du dich zum einen selbst ja promoten kannst oder dass du vielleicht die wichtigsten Projekte, die jetzt anstehen. Wir haben schon viel angesprochen in dieser Podcast-Folge, aber vielleicht gibt es ja Menschen und Zuhörer, Zuhörerinnen, die immer noch nicht verstanden haben, was du machst oder wo man dich findet oder feel free. Du darfst gerne ja einfach mal nochmal frei raus erzählen oder vielleicht eine wichtige Message, was du möchtest.
Ja. Also erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, worüber wir kurz gesprochen haben, ist, dass unser Buch, unser neues jetzt rauskommt, Unter Affen. Und ihr habt ja gehört, dass wir dieses große Projekt vor uns haben, der eigenen Auffangstation. Und deswegen geht auch unser komplettes Autorenhonorar als Spende in den Verein, dieses Projekt mit uns aufbaut. Und ich glaube, das ist mir eigentlich nur am wichtigsten zu sagen, dass ja, dieses Buch wirklich für die Tiere geschrieben wurde, nicht nur von der Geschichte her, sondern auch finanziell den Tierschutz unterstützt. Und für alle anderen, schaut einfach bei uns vorbei, wenn ihr Tiercontent mögt. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn ihr Inspirationscontent mögt auch. Und ansonsten wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Tag und hoffe, dass wenn du rausgehst, du einmal Augen zumachst, einatmest, Augen aufmachst und die Welt nochmal mit viel bewussteren Augen siehst.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Michi. Danke dir für deine, ja, Offenheit, für deine Projekte, die du in diesem Podcast hier geteilt hast. Ich bin mir sicher, dass es wertvoller Content für die Zuhörer, Zuhörerinnen ist. Und ja, auch mit praktischen kleinen Tipps. Am besten einfach vielleicht die Folge nochmal hören, Stift und Zettel nehmen und einfach mal aufschreiben, was so wichtig und was so toll ist. Also von daher danke dir, dass du gestern in diesem Podcast warst und alles erdenklich Gute an Zuhörer, Zuhörerinnen. Bleibt gesund, bleibt sportlich und macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
Macht's gut, ciao.